Enumeration hatte ich angedeutet, ne? Sie bestimmen jetzt selbst, welche Objekte zu Ihrem Datentyp gehören, ne? Indem Sie die einfach auflisten. Ja, da haben Sie so ein Schema, ne? Typ D, das ist Ihr neuer Datentyp, und jetzt schreiben Sie dahinter einfach, mein neuer Datentyp, mein Aufzählungstyp besteht aus den Werten D1, D2 bis Dn. Und diese enumerierten Typen sind in der Regel auch als skalare Datentypen konzipiert, und deswegen haben sie meist solch eine lineare Ordnung, D1 kleiner, D2 kleiner, Dn damit verknüpft. Ja, da unten sind ein paar Beispiele. Ja, Sie können einfach sagen, also ich will mal Farben definieren, rot, grün, blau, dann schreiben Sie die da so hinter. Ja. Und die lineare Ordnung, die damit geliefert wird, würde jetzt eben, weil Sie rot zuerst genannt haben, rot kleiner, grün kleiner, blau lauten. Ja, und hier sind nochmal die automatisch mitdefinierten Predecessor- und Successor-Funktionen für skalare Datentypen. Ne, da haben Sie also, der Successor von rot ist grün, ja, der Predecessor von grün ist rot natürlich, und Sie können auch mehrfach anwenden, Successor von rot, ne, Successor von grün, und das ist blau. Ja, so können Sie also mit den Dingen operieren. So, und jetzt kommt, wir haben gerade über die Typisierung gesprochen, jetzt kommt schon ein Problem auf, ne? Nämlich wir kriegen jetzt ein Problem mit unserer strengen Typisierung. Also strenge Typisierung sagt ja aus, wenn wir einen neuen Typ definieren, ne, dann muss der disjunkt sein von allen anderen Typen. Ja, und das bedeutet eben für diesen konkreten Typ D, ne, D1 bis Dn, wenn wir dieses DI noch in irgendeinem anderen Typen D' haben, ja, dann müssen die beiden Elemente verschieden sein. Ja, strenge Typisierung heißt, alle Datentypen sind disjunkt. Das heißt, ich darf also in meinem enumerierten Typ keine Dinge auflisten, die schon in anderen Datentypen vorhanden sind. Ja, denn da unten ist so ein Typ, ne, Typ D gleich Character X, reelle Zahl 2.0, allgemeines Symbol Otto, ne, und false. Na, sowas darf ich in der Regel nicht machen, weil ich dadurch die Disjunktheit nicht gewährleistet habe, ja, die strenge Typisierung nicht gewährleistet habe. Ja, also die Regel ist, dass bei enumerierten Typen Sie immer neue Symbole verwenden müssen, um Ihren neuen Typ disjunkt zu machen von allen übrigen. Das muss man eigentlich nur im Kopf behalten. Und die meisten Programmiersprachen legen da Wert drauf und bemängeln das in der Regel. Ja, Enumeration ist einfach, ne? Sie listen alles auf. Restriktion, der nächste Konstruktor, ist ebenfalls einfach, ne? Sie schränken jetzt einfach irgendeinen Datentyp, den Sie als vordefinierten vielleicht gegeben haben, als Standarddatentyp, oder einen, den Sie selbst definiert haben, ne? Den schränken Sie einfach nochmal ein. Da sind Ihnen ein paar Elemente, die sind störend, die brauchen Sie nicht, die schließen Sie aus. Und Sie gehen jetzt praktisch über zu einer Teilmenge eines bereits definierten Datentyps. Und diese Teilmengeneigenschaft kann recht komplex sein. Ne? Sie können nämlich so ein allgemeines Prädikat definieren, wenn Sie also aus dem übergeordneten Typ mit der Grundmenge M, wenn Sie auf dem so ein Prädikat P definieren, das Ihnen für jedes Element den Wahrheitswert True oder False liefert, na, dann fassen Sie in dem restringierten Typ D' einfach nur alle die Elemente X zusammen, die dieses Prädikat erfüllen, P von X. Ja? Also alle X von D, von dem übergeordneten Typ, na, die das Prädikat P erfüllen, die übernehmen Sie in den Typ D'. Ja? Schauen Sie vielleicht mal unten auf dieses Beispiel. Ne? Da steht also Typ D'. Ne? Da nehme ich jetzt aus den Integers nur die geraden Zahlen raus und da schreibe ich also Integer eingeschränkt auf dx. Für die gilt x modulo 2 gleich 0. Ne? Modulo 2 heißt, war die Restoperation. Und wenn der Rest bei Division durch 2 0 ist, dann handelt es sich um eine gerade Zahl. Und jetzt übernehme ich in D' einfach die geraden Zahlen. Ja, einen Sonderfall kriegen Sie dann, wenn Sie das Prädikat, wenn Sie da einfach True setzen, ne, dann ist halt für jedes Argument des Obertyps der Wahrheitswert true gegeben. Und da haben sie einfach sowas realisiert wie Umbenennung. Ja? Also D' hat dann die gleiche Wertemenge wie D, weil sie alle Werte übernommen haben, aber sie haben einfach eine andere Bezeichnung dafür verwendet. Ne, zum Beispiel können Sie, wir haben ja immer Zahl verwendet, ne, in Programmiersprachen heißt das Ding int. Ne, wenn Sie jetzt aber lieber, Sie haben sich so dran gewöhnt, ne, lieber an diesen Datentyp Zahl weiterverwenden wollen, dann schreiben Sie Typ Zahl gleich int x true. Ja, dann haben Sie, können Sie also immer in der Folge dann alle Objekte vom Typ Zahl definieren statt vom Typ int. So, und hier wird eben, wie gesagt, die strenge Typisierung außer Kraft gesetzt, ne, weil sie schränken jetzt einen Datentyp ein. Und das heißt, sie übernehmen wirklich die Werte in den neuen Datentyp. Und auch die Operationen übertragen sich, sofern die Wertemenge nicht verlassen wird. Also sie haben hier mal ausnahmsweise keinen neuen Typ. Ne, das D' und das D, die sind nicht disjunkt, obwohl das die strenge Typisierung fordert. Ja, diese Restriktion über so ein Prädikat P, ne, das ist eine unheimlich allgemeine Eigenschaft, die haben Sie in keiner Programmiersprache realisiert. Sie können ja jetzt in das P jedes beliebige reinschreiben. Ne? Also meinetwegen könnten Sie jetzt sagen, gib mir alle Primzahlen. Ne? Typ D', ne, int und dann alle Primzahlen. P von X wäre jetzt so ein Primzahlprädikat und dann würden Ihnen alle Primzahlen da gesammelt. Das wäre toll, aber Sie müssen ja diese Primzeigenschaften ja irgendwo erstmal selber hinschreiben. Und wenn Sie da noch ein schwierigeres Prädikat wählen, ne, dann kann es sogar sein, dass das Prädikat irgendwie gar nicht durch den Computer realisierbar ist oder nicht in vernünftiger Zeit. Also das ist eine sehr allgemeine Restriktion, die praktisch nirgendwo realisiert ist. Und vielleicht haben Sie es auch in den Übungsaufgaben, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, die kann auch gar nicht in dieser Allgemeinheit realisiert werden. Ne? Überlegen Sie mal, warum. Die üblichen Einschränkungen, die Sie in Programmiersprachen finden, sind die Restriktion durch Intervallbildung und die Restriktion durch Enumeration. Bei der Intervallbildung, ne, da haben Sie, wenn Sie einen skalaren Datentyp sagen, dann schneiden Sie aus dem Stück ein zusammenhängendes Intervall aus und sagen, das ist mein neuer restringierter Typ. Ja, und dann schreiben Sie es zum Beispiel so hin, Typ D' und D ist mein Obertyp und da will ich alle Elemente übernehmen nach D', die zwischen A und B liegen. Ja, oder Sie machen das durch Enumeration, dann sagen Sie also aus meinem Typ D, ne, möchte ich die Elemente D1 bis Dn nach D' übernehmen. Ja, dann können Sie das auch machen. Ja, und ja, da sind die beiden Beispiele. Ne, Lottozahlen, da würden Sie ja nur sagen, ja, ich brauche nur zwischen 1 und 49 die Zahlen, wenn ich da mit Lotto operieren will. Dann sagen Sie also, Lottozahlen können nur sein Integers eingeschränkt auf das Intervall 1 bis 49. Ne, und wenn Sie die konkreten Lottozahlen heute sagen würden, ne, dann schränken Sie diesen Typ Lottozahlen nochmal ein. Ja, und dann nehmen Sie dafür die Restriktion durch Enumeration und sagen also, die Lottos von heute, die sind der Typ Lottozahlen eingeschränkt auf die 6 Zahlen, die da jetzt gerade gekommen sind. Na, dann würden Sie es so schreiben. Na, und dann können Sie mit diesen Zahlen weiter operieren und wegen Statistik machen oder sowas. Ja, das ist die Restriktion. Enumeration, Aufstellung von Typen durch Aufzählung der Elemente, Restriktion, Zusammenschneiden von Typen auf gewünschte Werte. Und damit kommen wir dann zum nächsten Konstruktor, die Potenzmengenbildung. Und die ist eigentlich tatsächlich so realisiert, wie Sie es in der Mathematik auch kennen. Da gibt es wenig Haken und Ösen, außer natürlich wieder das Problem, dass die Maschine endlich ist. Und wenn Sie unendliche Mengen haben oder endliche Mengen haben und da Potenzmengen drüber bilden, dann werden die ziemlich groß. Oder wenn Sie unendliche haben, dann bleiben die unendlich und werden noch größer. Also das ist die einzige Beschränkung, die der Rechner Ihnen auferlegt. Ne? Schematisch schreiben Sie das ungefähr so hin. Ne? Typ D ist jetzt von einem Datentyp D' ausgehend die Potenzmenge, also die Menge aller Teilmengen, die man mit Werten von D' bilden kann. Ne? Und die übernehmen Sie nach D. 2 hoch D Strich. Ne? Erinnern Sie sich dran, was dieses 2 hoch hieß, ne? Wenn Sie da eine Menge schreiben. Ne? Das war einfach unsere Notation für die Potenzmenge. Und man kann sich das veranschaulichen über diese Funktion, die die Mitgliedschaft von Elementen zu dem D Strich oder nicht zu dem D Strich aussagt. Ne? Dann gut, also deswegen diese Notation 2 hoch D Strich. In Programmiersprachen kriegen Sie so einen Exponenten gar nicht hin. Ne? Da schreiben Sie es irgendwie anders hin. Ja, jetzt können Sie sagen, also Typ Zahlen, ne, wenn Sie die Menge aller Teilmengen von int nehmen, das ist eine unendliche Menge, das geht schon gar nicht, aber rein schematisch schreiben Sie da also 2 hoch int. Oder wenn Sie jetzt Farben mischen wollen, da haben wir diese Grundfarben, Rot, Gelb, Blau mal definiert. Ja, oder was, Rot, Grün, Blau. Hier ist es Rot, Gelb, Blau. Und jetzt können wir sagen, also Farben entstehen dadurch, dass man solche Farben mischt. Ja, und jede Mischung entsteht aus gleich vielen Komponenten dieser Farben, Rot, Gelb und Blau. Und deswegen können wir einen Typ Farben definieren als 2 hoch Grundfarbe. Und die entsprechenden Elemente, die dann da existieren, sind natürlich die Menge Rot-Gelb oder Gelb oder Rot-Blau-Gelb. Ja, oder Sie haben auch die leere Menge in dieser Menge Farben drin, weil die ja auch zu den Potenzmengen gehört. Ne? Also alle Mischfarben aus Rot, Gelb, Blau, können Sie sich vorstellen, werden durch diesen Datentyp Farben gebildet. Die Operationen, die auf Potenzmengen möglich sind, entsprechen denen der Mathematik. Wir haben diese universelle Konstante, ne, leer, die zu allen Potenzmengentypen gehört. Und wir haben die Standardoperationen, Mengenvereinigungen, Teilmengen und was nicht alles, Elementoperationen zur Verfügung. Und jetzt kommt eben, das ist die Idealvorstellung, und jetzt kommt wieder der Hasenfuß der Programmiersprachen, ne, die das Ganze Ihnen wieder einschränken auf ziemlich kleine Mengen und auf ziemlich wenig Möglichkeiten. In Programmiersprachen haben Sie oft nur die Möglichkeit, Potenzmengen über endliche Grundmengen bilden. Ja, und die Potenzmengen, die endlichen Grundmengen, die müssen manchmal auch noch ziemlich klein sein. Ne? Also vielleicht maximal so 256 Elemente, ne? Manchmal noch weniger, 16 Elemente nur oder so, und dann können Sie über 16 Elemente eine Potenzmenge bilden. Das ist nicht viel und hilft Ihnen nicht weiter. Ne? Und wenn man mal so nachschaut in seinen Programmen, die man so über die Lebenszeit programmiert hat, wenn man Potenzmengen da wirklich verwendet hat, ist es schon relativ selten. Und diese Beschränkung auf die endlichen Grundmengen, die hat auch einen bestimmten Grund, ne, der man, die Maschine hat die Möglichkeit, Operationen auf diesen Potenzmengen relativ schnell durchführen zu können. Also auf Mengen, die Mengenoperationen gehen wahnsinnig schnell, wenn sie sich auf eine bestimmte endliche Menge einschränken, bestimmte endliche Größen einschränken, dann können Sie nämlich solche Mengen durch gerade ein Byte oder durch zwei Bytes darstellen. Also jede Teilmenge, die möglich ist, bezogen auf ein Element, auf eine Grundmenge mit 16 Elementen, ne, die können Sie darstellen durch zwei Byte. Ne, Sie sagen nämlich, Sie ordnen jedem Bit in diesem Byte ein Element zu, und wenn das Bit 1 gesetzt ist, heißt es, dieses Element gehört zur aktuellen Teilmenge, und wenn es 0 gesetzt ist, dann gehört es nicht dazu. Und damit haben Sie jede Teilmenge durch so einen 16-Bit-String dargestellt, ne? Wenn die Grundmenge 16 ist. Und die Operationen sind dann wahnsinnig schnell. Ne? Wenn Sie Vereinigung machen, heißt es einfach nur, Sie machen eine Oder-Verknüpfung zwischen zwei solchen Bit-Strings oder die Unverknüpfung realisiert Ihnen den Schnitt und so weiter, und dadurch können Sie also wahnsinnig schnell so Mengenoperationen machen. Das ist eigentlich der Grund, weswegen Sie in Programmiersprachen häufig nur diese ganz kleinen endlichen Grundmengen haben. Ja, ja, mehr ist zur Potenzmengenbildung nicht zu sagen. Ein komplexerer Konstruktor ist die Aggregation. Das ist einer, den Sie also eigentlich fortwährend benötigen. Die Aggregation realisiert Ihnen ein gewisses Ordnungsprinzip auf Ihren Daten. Ne? Also stellen Sie sich einfach vor, Sie haben die Daten anfangs irgendwo so wild durcheinander gemischt, ne? Die liegen also irgendwie so rum, so, und jetzt gehen Sie als gestandener Bürokrat gehen sie ran und machen irgendwie eine Ordnung. Ne, sie legen die schön beieinander, ne, schauen sie auf so den ein oder anderen Bürokratenschreibtisch, ne, die Bleistifte geordnet, der Größe nach, irgendwie sowas, alle Dinge sauber hingelegt, irgendwie in Fächer abgelegt. Ne, das ist Ordnung, das ist Aggregation. Also Dinge, die irgendwie wild verstreut sind, ne, völlig unzusammenhängend, ne, da führen sie jetzt eine Anordnung durch. Ne, legen diese so der Reihe nach irgendwie hin oder quer oder in irgendeinem Ordnungsprinzip. Ja, so wie das hier auf dem Bild dargestellt ist. Das ist eigentlich Aggregation. Und die Aggregation realisiert ihnen mathematisch gesehen so eine Tuppelbildung, so ein kartesisches Produkt. Sie haben also mehrere Datentypen, D1 bis Dn, ne, die man Komponenten nennt. Und dann definiert man einen neuen Typ D, indem man diese einzelnen Datentypen praktisch so geordnet in so ein Paket packt, ja, aggregiert. D1 bis Dn, Klammern drumherum, dann ist das fertig. Ja, das kartesische Produkt von Datentypen, das kartesische Produkt ist das mathematische Konstruktionsprinzip, was dieser Aggregation zugrunde liegt. Und die Elemente, die nehmen Sie jetzt aus diesem Datentyp D heraus, ne, Elemente klein d, und die bestehen aus einem entsprechenden n-Tuppel, d1 bis dn, und jedes dieser di gehört jetzt zu dem entsprechenden Datentyp groß di. Ja, also wie bei Vektoren, ne, wenn Sie Vektoren haben, dann haben Sie meinetwegen Vektoren im dreidimensionalen Raum, ne, dann haben Sie r kreuz r kreuz r. Ja, das ist das kartesische Produkt der reellen Zahlen, dreifaches kartesisches Produkt. Und wenn Sie einen Vektor haben, dann nehmen Sie einen Vektor, der, Klammer auf, x, y, z, die entsprechenden Koordinaten darstellt. Ja? Dasselbe machen wir hier jetzt im Bereich der Datentypen. Und man spricht von homogener und inhomogener Aggregation. Homogen ist, wenn all die Typen, die man da verknüpft, gleich sind. Ne? Und bei den Vektoren R kreuz R kreuz R haben wir so eine homogene Aggregation, und wenn die Typen ganz unterschiedlich sind, auf jeden Fall nicht alle gleich sind, na, dann spricht man von einer inhomogenen Aggregation. Ja, da unten ist ein Beispiel, ne? Also irgendwie beliebige Werte zwischen 1 und 31, 1 bis 12, 1900 bis 1999, ne, die irgendwie so in der Welt rumkursieren, ne, die fangen sie jetzt zusammen, stopfen die in solch einen Datentyp rein, ordnen die, na, und sagen, diese 1 bis 31, diese Zahlen da, dieser Ausschnitt von Integer, ne, das sollen in Zukunft Tage sein, ne, und dann kommen Monate und dann kommen Jahre. Also wir versuchen hier irgendwo ein Datum zu definieren. Und dann schreiben wir da Typ Datum, besteht aus, ne, Integer, und dann Restriktion durch Intervallbildung, eingeschränkt auf die Zahlen 1 bis 31. Und dann Komma, Integer eingeschränkt auf 1 bis 12 die Monate und Integer eingeschränkt auf 1900 bis 1999. Ja, das ist also jetzt meine Datentypdefinition, meine Datumsdefinition. Und ein konkretes Datum ist jetzt ein entsprechendes 3-Tuppel, 17.10.1989. Ja, das ist nichts anderes als Aggregation. So, und an dieser Stelle kommen zum ersten Mal auch die Operationen zum Tragen, die wir unter dem Begriff Selektion geführt haben. Wenn Sie jetzt dieses Datum da zusammengeballt haben, ne, und Sie wollen den Tag wissen, ne, an dem jemand geboren ist, ne, dann müssen Sie sagen, ich habe hier mein Objekt d, klein d, ne, schauen Sie nochmal da unten, mein Objekt klein d, wie komme ich denn jetzt dran an den Geburtstag? Ja, da muss ich dieses d sozusagen sprengen, ne, dekonstruieren, Explosionszeichnung machen, das Ding auseinander pflanzen lassen, damit ich irgendwie wieder an die 17 rankomme, ne, weil ich wissen will, was der Geburtstag ist. Ja. Und bei den Zahlenfolgen damals haben wir da Erstes für verwendet, ne, und hier haben wir andere Typen von Selektoren. Wir verwenden nämlich solche Projektionen als Selektoren. Ja, und das ist nichts anderes als die mathematische Projektion, die kennen Sie auch schon aus der Mathematik. Ja, Sie haben einen Selektor, Projektion. Für jeden Datentyp mit n Komponenten haben Sie einen eigenen Selektor. und für jedes Datenobjekt DI aus dem Groß DI, ne, haben Sie wiederum einen eigenen Selektor. Also Sie haben so ein Pi, I, N, das Ihnen aus so einem Datum D, aus dem Datentyp Groß D, die entsprechende Komponente DI liefert. Ja, das ist die Selektion. Und jetzt können Sie an den Geburtstag rankommen, indem Sie sagen, das waren drei Tupel, also will ich Pi I, 3 machen. Und der Geburtstag war meine erste Komponente in diesen drei Tupel, also will ich Pi 1, 3 von den drei Zahlen machen. Und dann kriege ich diese Zahl, die der Geburtstag ist, gerade wieder raus. Ja, das ist also die Operation, die man da tun kann. Ne? Und diese Selektion gestattet einem eben die in diesem Datentyp versteckten oder versenkten Objekte wieder zu gewinnen. Da unten ist so eine Konstruktionsaktion und so eine Selektionsaktion, ne, wie die beiden hängen zusammen. Und da sehen Sie wieder praktisch, dass die Konstruktion durch die Selektion exakt rückgängig gemacht wird. Also zwei sich widersprechende oder zwei gegeneinanderläufige Operationen, die Operation und ihre Umkooperation. Und wenn Sie die praktisch gleichzeitig ausführen, dann kriegen Sie wieder das Ursprüngliche raus. Das sieht man da. Also wenn Sie die Klammerbildung machen und stecken die selektierten Dinge da rein, dann kriegen Sie wieder den Datentyp. Also die selektierten P1N von D, P2N von D und so weiter, die nehmen Sie her, schreiben die so hintereinander, machen Klammer drum, dann haben Sie wieder das D. Ja, oder umgekehrt, unten mit der Projektion, die Selektion, wenn Sie die ganzen DIs so haben und stecken die in die Projektion rein, dann kriegen Sie das entsprechende DI wieder raus. Das nur so nebenher, dass Sie auch sehen, dass es praktisch mathematisch wirklich abgesichert ist, dass diese beiden Operationen gegenläufig sind. Man kann diese Selektoren auch iterieren. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt eben einen Typ Schulzeit. Die Schulzeit fängt mit einem Datum an, wo Sie eingeschult worden sind, ne, und einem Datum, wo Sie abgegangen sind. Dann haben Sie also wieder einen neuen aggregierten Typ, der besteht eben aus zwei Daten. Und wenn Sie jetzt an den Tag rankommen wollen, wo jemand aus der Schule rausgekommen ist, ja, dann müssen Sie halt zweimal die Selektion machen. Erst müssen Sie gucken, von dieser Schulzeit, welches dieser beiden Elemente, Datum, trägt denn jetzt mein Abgangsdatum? Und dann müssen Sie ihn demnach wieder suchen und dort das Datum rausfischen. Ja, und dafür braucht man diese Komposition von Selektoren. Und unten sehen Sie, dass man erst machen muss P22. Ja, dann kommen Sie an das zweite Datum heran von dem Objekt Schulzeit und dann machen Sie nochmal P13 und dann kommen Sie an das erste Objekt von dem zweiten Datum ran, nämlich den Abgangstag, und das ist die 22. Ja? So, und so sehen Sie das praktisch eben, wenn Sie komplexe Sachverhalte irgendwie in Daten reingießen, ne, dann haben Sie Daten irgendwie versteckt in einer ganz komplizierten Struktur und Sie müssen sich jetzt an diese Daten wieder ranhangeln, ne, und dazu verwenden Sie sozusagen iteriert den Zugriff. Ne. Erst gehen Sie über den Selektor rein und dann machen Sie da irgendwie was und dann machen Sie nochmal Selektor und dann sind Sie irgendwo da, wo Sie eigentlich wieder hinwollen. Ja, wie in so einem in einer großen Bibliothek oder in einem großen Archiv, ne, wo Sie sich über den Katalog irgendwie an eine bestimmte Stelle hangeln und dann da wieder und gehen Gänge entlang und so weiter. Das ist die Selektion. So, manchmal gibt es noch eine parallele Selektion. Da können Sie die Selektoren alle gleichzeitig anwenden in Programmiersprachen. Das gibt es auch. Also Pi 1 und dann PI2, dann schreiben Sie die alle so hin und dann werden Ihnen die ganzen entsprechenden Datenobjekte da rausgegeben. Aber interessanter ist noch so eine Selektion, so eine Nachfolge auf einer Selektion. Ne? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie wollen, also Sie haben meinetwegen da unten 22.04.1976 und Sie wollen der Reihe nach die beiden Daten die drei Daten ausgeben. Ne, dann wollen Sie der Reihe nach erst den ersten Selektor, dann den zweiten Selektor, dann den dritten haben. Ja, und wenn Sie jetzt ganz komplexe Aggregation haben mit ganz vielen Elementen, dann wollen Sie sagen, gib mir den ersten, und dann kriegen Sie den ersten Selektor, holen sich dafür das erste Datum, und dann sagen Sie, gib mir den nächsten Selektor, den nächsten von dem vorhergehenden, den nächsten, den nächsten, den nächsten. Ja? Und dazu brauchen Sie sowas wie eine Nachfolgerfunktion, und die haben Sie in den Programmiersprachen auch in der Regel. Ne? Die Nachfolgerfunktion liefert Ihnen zu einem Selektor, PIN, den einfach folgenden Selektor, ja? PI plus 1N. Und das ist dann nützlich, wenn Sie so mehrere Komponenten drucken wollen. Hier ist nochmal das Programm dazu. Ne, Sie starten, wenn Sie so einen Datentyp groß D haben, der ist ein N-Tuppel. Und dann können Sie sagen, hier Pi soll mein allererster Selektor sein. Und solange es noch einen weiteren Selektor gibt, ne, dann zeige ich erstmal Pi von D, also zeige ich das aktuelle Element, was mir der Selektor liefert, gebe es aus. Ja, und dann sage ich, nee, gib mir den nächsten Selektor. Ja, und dann wenden Sie den an und dann kriegen Sie aus dem Datentyp D das nächste Objekt und so weiter. Ja, also solche Dinge können Sie machen in manchen Programmiersprachen. Das geht bei den meisten Programmiersprachen nur, wenn Sie den aggregierten Typ durch ein sogenanntes Array, also die Aggregation durch Arrays realisiert haben, wo wir noch jetzt in der Folge drauf kommen, dann haben Sie in der Regel solch eine Nachfolgerfunktion auf den Selektoren. Bei den meisten Programmiersprachen haben Sie bei allgemeinen Aggregationen gar keine Nachfolgerfunktion. Ja, in Programmiersprachen gibt es eine Ausprägung noch der Aggregation, die man auch als Verbund oder Rekord bezeichnet. Na, wir haben jetzt die Aggregation gehabt, indem wir praktisch Datentypen an Positionen gestellt haben und das Ganze zu einem Tuppel gebildet haben. Und der Zugriff erfolgt jetzt nur durch eine bestimmte Zahl. Na, Sie können sagen, gib mir den siebten, gib mir den dritten, den zwölften. Ja, das zwölfte Element. Und der Verbund macht jetzt Folgendes, da können Sie die einzelnen Feldelemente mit Bezeichnern versehen. Klein t1 bis klein tn. Na, Sie können also nicht sagen siebter, dritter, fünfter, sondern sagen, gib mir den für den Tag, ne, gib mir den für das Jahr oder gib mir den für den Monat. Ja. Und dementsprechend schreiben Sie also diese Typen t1 bis tn dahin und schreiben davor, das ist nicht die erste Komponente, sondern die zweite und die n-te, sondern Sie sagen, das ist die Komponente, die ich über T1 anspreche, das ist die Komponente, die ich über T2 anspreche, das ist die Komponente, die ich über Tn anspreche. Na, dadurch werden Daten viel übersichtlicher, weil Sie nicht ein gewöhnliches für ein normales Datum, für ein Tagesdatum, also drei Elemente haben, einfach beliebige Zahlen, 12, 7, 1976, sondern Sie können direkt ablesen, ne, um welche Bedeutung mit diesen Zahlen verbunden ist. Ja, das eine ist ein Tag, ein Jahr und so weiter. Ne, Sie müssen nur fordern, dass diese T1 bis Tn jeweils paarweise verschiedene Bezeichner sind. Ja, und das sind dann Ihre Selektoren. Nicht mehr die Nummer ist der Selektor, die Projektion mit einer vorgegebenen Nummer, sondern der Selektor ist dieses TI. Und wenn Sie sagen, gib mir von dem Objekt T vom Typ Groß T die Komponente TI, ne, dann gibt er Ihnen die entsprechende Komponente. Ja, die T1 bis TN, das sind beliebige Datentypen hier und da können Sie also alles nehmen, wie Sie es gewohnt sind. Und als Beispiel hier die Definition von Personaldaten. Bei der bisherigen Aggregation hätten wir ja normalerweise geschrieben für Personen im Personal einer Firma. Ne, da steht also ein Text und wir denken uns dabei, dass es dessen Name ist oder da stehen drei Zahlen, ne, und wir denken, dass es sein Geburtsdatum ist und dann steht wieder eine, eine reelle Zahl und dann denken wir uns beide, das ist ein Gehalt, ne? Und dann steht irgendwie ein M oder ein W und dann denken wir uns beide, das ist ein Geschlecht. Und jetzt können wir direkt sagen, dieser Text da oben, der soll identifiziert werden durch den Bezeichnername und das Geburtsdatum soll identifiziert werden durch dieses Gepdat, ja, durch den Bezeichner Gepdat. Und wir können das auch noch weiter betreiben, ne? Wir können also auch sagen, da oben Gepdat Doppelpunkt nat nat nat, ne? Da können wir einfach sagen, also das Geburtsdatum besteht aus einer Aggregation, bei der die Komponenten benannt sind, nämlich mit Tag, Monat und Jahr. Ja, und dann kriege ich da unten diese entsprechende Darstellung. Ja, und der Zugriff auf ein Objekt vom Typ Personal erfolgt jetzt so, dass ich sage, von diesem Objekt liefere mir das Gehalt, ja, oder liefere mir das Objekt Geburtsdatum und davon den Monat. Ja, dann können Sie da solche Zugriffe drauf machen. Und diese Zugriffe verlaufen jetzt nicht über Projektion, die brauchen Sie ja nicht mehr, sondern Sie können die Dinge direkt ansprechen. Und da verwendet man die sogenannte Dot-Notation. Also wenn Sie eine Variable V haben von solch einem Verbundtyp T, ne, dann schreiben Sie einfach V.ti. Ja, die TI sind jetzt die Bezeichner der einzelnen Komponenten und da können Sie sagen, also diese Person V, die, von der möchte ich jetzt das Gehalt wissen, ne, dann schreibe ich eben V.Gehalt. Ja. Und die TIs können jetzt, wenn sie ihre Daten eben weiter versenkt haben in solchen Aggregationen, dann können die TIs selber wieder Dot-Notationen sein. Ne, Dot heißt Punkt, Englisch, also Dot-Notationen sein und dann können Sie da weiter drauf zugreifen. Hier ist das mal als Beispiel, ne, ich definiere mir eine Person, Angestellter vom Typ Personal und dann kann ich sagen Angestellter.Name, ne, soll Meier sein. So, und hier sehen Sie dann beim nächsten die Doppel-Dot-Notation Angestellter.Geburtsdatum, ja, und Geburtsdatum war wieder ein Verbund, ein Rekord mit drei Komponenten Tag, Monat, Jahr und da greife ich auf die Komponente Tag zu. Und dann schreibe ich also Angestellter.Geburtstag.Tag, ja, und der wird auf 14 gesetzt. Ja, und dasselbe mit Monat, Jahr, Gehalt und so weiter. So können Sie also da mit operieren. Ne? Sie müssen sich also diese Dot-Notation als die Bezeichnung eines konkreten Objekts vorstellen, mit dem Sie ganz normal operieren können. Angestellter.Gehalt wird hochgesetzt, ne? Angestellter.Gehalt.200. Ne? Da haben Sie eine Gehaltserhöhung realisiert. Und das Ganze lässt sich noch ein bisschen vereinfachen. Und zwar, Sie haben da ziemlich viel Schreibweise. Ja, Angestellter Punkt, Angestellter Punkt, Angestellter Punkt. Jetzt können Sie irgendwann mal sagen, ich schaue mir jetzt nur dieses Objekt Angestellter an, ne, und steige da sozusagen rein. Ne, ich inspiziere den Angestellten und öffne diesen Verbund ein für alle Mal und sage dann, Angestellter tue Inspekt Angestellter, ne? Und dann können Sie sagen, wenn ich mich jetzt nur auf diesen Angestellten kümmere, dann kann ich auch sagen, ne, Angestellter, ändere nur den Namen, ändere nur das Geburtsdatum, ändere nur den Monat, ändere nur das Jahr. Ja? Und mit dem Geburtsdatum kann ich dasselbe nochmal machen, also an der Stelle, wo Geburtstag, 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 Geburtsdatum, Geburtsdatum, Geburtsdatum steht, kann ich sagen, ne, steige da mal ein, öffne mir diesen Verbund Geburtsdatum und dann kann ich direkt auf die Komponenten zugreifen. Da schiebe ich also ein, inspiziere Geburtsdatum und mache dann damit folgendes. Tag ergibt sie aus 14, Monat ergibt sie aus 13, Jahr ergibt sie aus 1936. Ja, das sind typische Operationen, die Sie machen können, wenn Sie Verbunde realisieren, Records realisieren. Und eine Ausprägung dieser Aggregation.